Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Alles dreht sich um den Brexit in diesen Tagen, Derek Scully. Ich hätte Sie jetzt eigentlich natürlich was Ernstes gefragt am Anfang, aber Sie haben mir gerade noch vor der Sendung einen Link geschickt, der zeigt, die Briten haben noch immer ein bisschen Raum für Humor.
Was that the right deal? Or was that just fantasy? Oh, it's stuck in the union. No Article 50. Open your eyes. Did you notice the lies? Or see? I'm just Teresa. I need your sympathy.
I'm just Teresa. I need your sympathy. Und da fragt die britische Premierministerin, was it the right deal or was it just fantasy? Derek Scully, haben Sie noch Fantasien für eine Lösung?
Ja, also ich habe meine Freundin vor 2 Tagen gesagt, inzwischen brauchen wir nicht nur Gollum wieder an diesem Ausschnitt, sondern wir brauchen Mary Poppins, die zauberhafte Nanny. Sie soll irgendwie kommen und Zauber versprühen und sie könnten vielleicht dabei Jacob Rees-Mogg's Hintern versohlen und dann kriegen wir alle was davon.
Aber wessen Hintern müsste jetzt versohlt werden?
Ja, also ich würde sagen, alle sollen eine ordentliche Schlange bilden in Westminster und dann mal schauen, wie lange Mary Poppins Hand durchhält. Also.
Ich meine, es gibt jetzt kulturell betrachtet insofern Hoffnung, es gab ja jetzt oder läuft gerade im Kino die Fortsetzung von Mary Poppins in der britischen Politik. Da müssen wir beide jetzt hier in dieser Sendung und wahrscheinlich noch einige andere ein paar Diskussionen führen und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir eine Lösung skizzieren, die wir direkt nach London und nach Brüssel rüberschicken können. Wobei, Derek Scully, ein großer Punkt ist natürlich auch Dublin. Und man könnte jetzt fast fragen, sind die Iren schuld eigentlich an dem ganzen Schlamassel?
Oh ja, die Iren sind immer schuld. Also es ist, wir befinden uns in einer Situation, eine unmögliche Situation. Wir wollten nie in diesem Punkt sein, aber wir haben von Anfang an von dieser Brexit-Debatte gesagt, also diese Grenze, das ist eine sehr harte Nuss und das muss man vorne ganz am Anfang klären, weil sonst hinterher ist alles nutzlos. Und so ist es gekommen und die Iren haben wirklich gewarnt. Also es ist eine Frage von Krieg und Frieden. Also es klingt so, ja, als ob wir aufgeregt sind, emotionell. Natürlich sind wir emotionell, es ist letzten Endes unser Land, aber 30 Jahre Krieg da oben, 3600 Toten. Alle, die sagen, naja, es wird nicht so schlimm kommen. Ich sage immer, sind Sie sich sicher? Wollen Sie die persönliche Verantwortung dafür übernehmen? Falls es so geht, ist eine Frage von Wohlstand, ist eine Frage von Perspektiv. Und ich glaube, das sollte nicht nach hinten geschoben werden, aber jetzt sind wir in der Situation.
Wir sind in der Situation mit vielen offenen Fragen. Einige werden wir gleich ansprechen. Derek Scully ist mein Gast. Ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen guten Tag. Theresa May ist auch heute noch Premierministerin Großbritanniens. Sie hat das Misstrauensvotum im Parlament überstanden, nachdem ihr das Parlament ja nur einen Abend vorher in der Sache das größtmögliche Misstrauen ausgesprochen hat mit dem Nein zum Brexit-Plan. Die Taz, Derek Scully, die Taz hat gestern offenbar laut die Sex Pistols aufgedreht in der Redaktion. Anarchy in the UK, groß auf dem Titel. Anarchie impliziert ja irgendwie, man ist eigentlich fast in einem unlösbaren Zustand des Chaos. Würden Sie so weit gehen?
Ja, ich würde sagen, die Situation ist ernst, aber nicht aussichtslos. Also es hängt einfach zu viel dran. Wir waren in der Eurokrise auch an einem ähnlichen Punkt, wo alle irgendwie keiner sich bewegen wollte, bis irgendwann allen verstanden haben. Niemand hat ein Interesse daran, dass das chaotisch auseinanderbricht. Und ich glaube, der Euro war Kleinkram im Vergleich zu was jetzt besprochen, weil das geht um Wohlstand in der gesamten EU, es geht um Frieden in Nordirland. Aber für die Iren ist es schon eine ernüchternde Erfahrung, weil wir hatten immer so einen Minderwertigkeitskomplex. Viele von uns, Großbritannien gegenüber, die hatten diese ununterbrochene demokratische Tradition, dieses älteste Parlament. Und jetzt stehen wir da, uns bleibt die Spucke weg. Also wie konnten sie so schlecht vorbereitet sein? Diese angeblich beste Politiker und Diplomaten der Welt, also zumindest aus unserer Sicht, die waren immer so souverän, immer so geleckt. Und für die Iren ist das, ich würde nicht sagen schadenfroh, es ist wirklich, wir sind sehr schnell sehr erwachsen geworden, unsere Beziehung zu denen. Manche von uns sagen, vielleicht musste das kommen, weil wir müssten uns irgendwann doch von England lösen. Die EU war seit Jahrzehnten eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. Also 38% unserer Waren geht über England nach Kontinentaleuropa, nur 12% geht nach England. Also da sieht man also so schon
Wie die Gewichte da so verteilt sind.
Vom Kommerz, aber diese 38% muss nach wie vor über, man nennt das die Landbrücke, über England in LKWs nach Europa. Und die Frage bleibt offen, wie werden wir unsere Kerrygold-Käse und Butter und Guinness und Pharma-Tabletten, alles Mögliche, was aus Irland kommt, wir exportieren sehr viel, wie wir das in Europa ankommen, das wissen wir nicht. Und wir sind irgendwie ein bisschen ausgeliefert, haben wir das Gefühl, diese Briten gegenüber.
Und das ist wahrscheinlich im Moment gerade das, was politisch interessant wird. Wir sehen jetzt diese verfahrene Situation. Ein Kernpunkt oder ein Hauptproblem ist eben diese irische Grenze, die zwischen Nordirland und der Republik Irland, die offen bleiben soll. Das wünschen sich alle Seiten. Jetzt kommt aber natürlich langsam der Punkt und es gibt ja erste Signale auch schon aus europäischen Mitgliedstaaten, aus Deutschland, aus anderen Nordländern, denen eben der Kontakt, der Handel mit Großbritannien sehr wichtig sind, wo man schon sagt, naja, vielleicht müssen wir dann die Iren da hängen lassen und sagen, der Kontakt zu der britischen Insel, der Hauptinsel, ist uns wichtiger als zu der kleineren.
Ja klar, das war immer unsere Angst, das war immer unser Trauma sozusagen. Also von der ganzen Geschichte heraus, ich glaube, Irland und Polen sind zwei Länder, die immer wieder von ihren Nachbarn im Stich gelassen wurden oder sogar überfallen wurden. Und das bleibt in den Knochen. Und der ganze EU-Prozess, das war immer im Hintergrund, so wie eine Affe auf den Schultern. Also dass wir doch irgendwann im Stich gelassen werden von den anderen EU-Nachbarn. Aber unsere Politiker sagen, nee, das ist eine Frage von Vertrauen in den anderen EU-Länder. Also Irland bleibt in der EU, aber wenn sie kein Vertrauen mehr, weil im wichtigste Moment für den einfach, sie können einfach sich gehen lassen. Das wäre schade. Und sie haben einfach gesagt, es ist eine politische Sache. Und Frau Merkel, soweit ich weiß, sagt nach wie vor, wie unser Premierminister, die Briten müssen uns sagen, was sie politisch wollen. Und dann können wir sehen, was machbar ist. Aber wir haben, das letzte Mal, dass ich aufgezählt habe, es gibt ungefähr 4 Lager im britischen Parlament. Also wenn die EU oder Irland mit irgendjemandem in London reden möchte, muss man erst feststellen, mit wem und mit welchem Absicht kommen sie zum Verhandlungstisch.
Und das ist
noch nicht klar. Also die Iren sagen.
Das ist noch nicht klar, sagen
ja,
sie.
Ja, also die Iren sagen, wir könnten über Möglichkeiten, was diese Grenze angeht, reden vielleicht. Aber erstmal müssen wir wissen, worüber wir politisch reden sollen. Und dann kann man reden. Und ich finde es faszinierend und ich finde es ermutigend, dass bisher zumindest, dass die EU zusammengehalten, also geschlossen aufgetreten ist.
Ja, das ist die große Leistung und ja auch die große Enttäuschung der echten Brexiteers in Großbritannien, die ja gehofft hatten, die EU auseinanderdividieren zu können. Derek Scully, Sie sagten auch am Anfang mit Blick auf die Euro-Krise, wo wir ja auch Situationen hatten, wo es wirklich spitz auf Knopf stand, wo man dachte, wie kann das gelöst werden? Interessante Gleichzeitigkeit. Alexis Tsipras hatte ja gestern Abend auch ein Misstrauensvotum zu überstehen. Alexis Tsipras, der Ministerpräsident, der Gott sei bei uns dieser Europäischen Union war, zum Höhepunkt der Euro-Krise, der sein Volk in ein Referendum geschickt hatte, das Nein gesagt hatte zu den Sparvorgaben aus Brüssel. Und am Ende hat man ja doch eine Lösung gefunden. Die entscheidende Grundlage dafür war aber, dass es auf der griechischen Seite eine klare Vorstellung war, was man wollte oder was man eben auch nicht wollte. Und Sie haben es ja angesprochen, genau das ist das Problem in Großbritannien, dass das eine dringende Voraussetzung ist, um ein politisches Problem lösen zu können, zu wissen, was wollt ihr denn eigentlich? Und jetzt fehlt mir an dieser Stelle die Fantasie, wie Großbritannien da einen mehrheitsfähigen Weg finden kann.
Ja, also ich habe mit Leuten in Dublin heute gesprochen und sie haben gesagt, es gibt 3 Stufen. Stufe 1, alle müssen sich sagen, also was Labour schon seit 2 Tagen sagt oder seit länger, aber verstärkt seit 2 Tagen. Also No Deal muss vom Tisch sein. Es ist in keinem Interesse, dass es diese No Deal gibt. Das muss einfach von den Tisch weggenommen werden als Option. Und dann Schritt 2 haben sie gesagt, die eine zweite Volksabstimmung befürworten, die sollen auch schweigen. Also das bringt auch nichts mehr, weil es ist nicht klar, wie so eine Abstimmung abgehen würde. Also das wäre Schritt 2. Und Schritt 3, die Briten müssen sagen, wollen sie Norwegen sein? Wollen sie außerhalb einzahlen und Zugang zu bekommen? Aber da haben sie keinen Einfluss, aber sie können Handelsbeziehungen oder neue Deals abschließen mit anderen Ländern. Oder wollen sie Kanada sein? Da müsste man Sonderpositionen für Nordirland, also was für einen Status hätte Nordirland. Sie müssen uns sagen, wer wollen sie sein? Also und das ist nach wie vor, weil wenn sie das nicht machen, dann werden sie die Ukraine sein. Also außerhalb der EU, keine Grenzkontrolle. 24 Stunden für LKWs, bitteschön. Also
aber möglicherweise ist Großbritannien, ich habe dieses Bild übrigens das ein oder andere Mal auch schon benutzt in diesem ganzen Kontext, möglicherweise ist Großbritannien, die Ukraine an der westlichen Seite der Europäischen Union, ein Land, das letztendlich politisch, kulturell diese Frage letztlich nicht beantworten kann, es keine Mehrheit dafür gibt, es immer Schwanken geben wird. Die Frage, ob man das politisch in einen Rahmen gießen kann, dieses Schwanken.
Das ist ja, aber bis wir die Großbritannien politisch übernehmen, also Vereinigten Königreich, also sie müssen immer noch ihre politischen Probleme allein lösen. Das ist das Tragische an der ganzen Sache. Die sind nicht in der, bisher nicht in der Lage, uns zu sagen, was sie wollen.
Das wäre eine charmante Idee, dass Brüssel festlegt für Westminster, wie es gehen soll. Aber
Königin Elisabeth nach Brüssel verschicken, das wäre meine Möglichkeit.
Es gab heute den Vorschlag des Postillon, also dieses Satireportals, doch vielleicht einfach den konstitutionellen Teil der Monarchie abzuschaffen und zur klassischen Monarchie zurückzukehren. Nur ist da die Frage, was will eigentlich die Queen? Man hat ja
gemunkelt. Ihre Meinung würde mich sehr interessieren.
Ja, man hat ja gemunkelt damals, sie sei doch tendenziell für den Brexit. Wobei ja die große Frage ist, welchen Brexit bitteschön? Ja. Methode Norwegen, Methode Kanada oder eben Hard Brexit?
Ja, also es ist nur, ich würde die Leute in Deutschland nicht zu vergessen, also wir haben diese Landbrücke, unser ganzer Handel mit Europa funktioniert über Großbritannien, wenn da Grenzen entstehen. Wir reden nicht mehr von Nordirland. Nordirland hoffentlich bleiben die Köpfe kühl, aber 38% unser Handel geht da. Also wenn wir diese Landbrücke nicht mehr funktioniert wegen 24 Stunden LKWs an der Grenze, dann brauchen wir irgendwas wie eine Luftbrücke. Und da hat man hier in Berlin schon Erfahrung. Und ich möchte nicht überdramatisieren, aber wie soll der Handel sonst funktionieren, wenn Sachen einfach stecken bleiben? Und ich freue mich, ich bin begeistert und gerührt, wie sehr die deutsche Politiker, deutsche Medien, also alle sehr vernünftig und kühl und gemäßigt geblieben sind und sagen die Iren, ja, wir stehen auf ihrer Seite, weil eure Probleme sind unsere Probleme. Und wenn das Risse bekommt, dann hat man ein Land innerhalb der EU, Irland, die kein Vertrauen mehr in die Nachbarn. Und wir haben gerade ein Land verabschiedet aus der EU, die kein Vertrauen in die EU hatte. Also ob man das sowas möchte. Also die Iren sind nach wie vor glühende EU-Anhänger. Das zu riskieren jetzt, weil die Briten sich so chaotisch auftreten, ja, das macht mir Sorgen.
Derek Scully, wäre es Großbritannien alleine, dann könnte man damit vielleicht im großen Maßstab noch umgehen, aber es schwankt ja auch jenseits des Atlantiks gewaltig, wenn wir über Rationalität in der Politik sprechen, und das tun wir gleich noch ausführlicher. Wer findet eigentlich, dass der Brexit eine gute Idee ist? Da gibt es eine sehr prominente Stimme, die werden wir sofort erkennen. Ich sage Ihnen nur noch, wann sie geäußert wurde, nämlich am Tag nach der Entscheidung, als dieser Mann nämlich in Schottland war, ich glaube auf einem seiner Golfplätze.
Ich sehe Parallelen zwischen den Ereignissen in den USA und dem Brexit. Die Leute wollen Grenzen. Sie wollen nicht, dass Fremde in ihr Land strömen. Sie holen sich ihre Unabhängigkeit zurück.
Taking back independence, taking back control. Das war ja auch der Hauptslogan. Donald Trump, damals der Unterstützer, das dürfte sich im Grunde nicht geändert haben. Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten ist, am Sonntag wird die Hälfte seiner ersten Amtszeit rum sein. Und dieser Präsident, Derek Scully, hat ja auch ein massives Problem gerade selbst zu Hause. Und es gibt nicht wenige, unser USA-Korrespondent Martin Ganselmeier hat sich damit befasst, die einige Parallelen sehen zwischen diesen beiden großartigen Demokratien, USA und Großbritannien.
Knapp 3 Jahre danach hat das Credo der Brexit- und Trump-Anhänger die Abschottung der eigenen Nation beide Länder in eine Sackgasse geführt. Während Trump auf dem Bau einer Mauer beharrt und dafür Teile der US-Regierung seit Wochen lahmlegt, sind die Briten gespaltener denn je zuvor. Zwei populistische Projekte sind festgefahren, schrieb die New York Times. Die Urschreie Build That Wall und Brexit means Brexit hätten zwei ehrwürdige Demokratien in die Krise gestürzt. Dagegen freute sich die Trump-treue New York Sun in ihrem Leitartikel, dass der Deal zwischen Theresa May und der EU gescheitert ist. No deal is ideal, so die Überschrift. Kein Deal ist ideal. Besser einen harten Brexit-Crash raus aus der EU. Dies wäre auch US-Präsident Donald Trump am liebsten, vermutet Robert Kagan, der außenpolitische Experte der Denkfabrik Brookings.
Trump ist für den Brexit. Er ist für Le Pen, Salvini und für Viktor Orban. Er ist für alle, die gegen ein einiges liberales Europa sind. Und das hat es bei einem US-Präsidenten noch nie gegeben.
Das hat es noch nie gegeben, Derek Scully. Und was wirklich nach wie vor eine schwierige Vorstellung ist, mit Blick auf beide Länder, die Vereinigten Staaten und auch Großbritannien, dass diese beiden Länder, die wie kaum andere Länder für diese Grundidee einer zivilen politischen Ordnung, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen, dass ausgerechnet die so massiv ausfallen gerade.
Ja, das zeigt mir, dass es nicht selbstverständlich ist. Das muss mit jeder Generation neu erkämpft. Und vielleicht haben wir uns seit 20, 30 Jahren ausgeruht, Liberalismus, seit dem Fall der Mauer. Ich habe vorhin diesen Beitrag über Königreich der Angst. Also vielleicht ist das einfach Angst ist der neue Ratgeber in der Politik. Oder Leute, die glauben, mit Angst können wir da Leute viel besser steuern als mit Vernunft. Das hätte uns längst einfallen sollen. Also das ist tatsächlich so. Und Frau Nussbaum in ihrem Buch schreibt über diese Kaskaden der Unwahrheit. Also es war nicht so einfach. So, man kann einfach oben einfach Unwahrheit reinkippen und dann es verteilt sich. Ein bisschen Gießkannenmethode aber für Lügen über die Sozialmedien. Und ja, in Amerika, in England, die waren immer sehr schnell, neuen Medien als erstes zu beherrschen und die sind vielleicht uns einfach alle ein paar Jahren voraus. Aber was man nie vergessen soll, es gab immer in Großbritannien Leute, die einfach sehr traumatisiert sind von dem Untergang ihres Imperiums. Sie haben das emotional nicht verkraftet, das ist ein Trauma. Und ich glaube, in der Brexit sieht man das. Und in Amerika hat man einfach, viele in den Medien haben einfach übersehen, naja, es gibt einfach Millionen von Leuten, die einfach keine Perspektive haben. Und irgendjemand, egal wie idiotisch er für uns aussieht. Wenn man verzweifelt ist dann und er den helfende Hand anbietet, nimmt man die an. Und ich glaube, das ist, was Frau Nussbaum in ihrem Buch sehr gut beschreibt, dass die einfach so abzuschreiben als Idioten oder ängstliche Trotteln und so, das bringt nichts. Sie dürfen immer noch wählen. Und solange sie wählen können, muss man die ernst nehmen.
Frage ist, was sie wählen und wen wir wählen, nach dem, was sich da so darstellt. Wenn wir gerade noch mal bei Großbritannien bleiben, Sie haben vorhin gesagt, um jetzt einen Mittelweg zu finden, müsste man eigentlich zum Beispiel auch die Idee eines zweiten Referendums zur Seite schieben und sagen, das ist nicht realistisch. Aber gerade vor der Grundlage und mit der Analyse, dass bei diesem ersten Referendum sehr viel Kieselsteinchen Lügen eben durchgesickert sind in diesem System, wäre das ja vielleicht eine heilende Methode für die Demokratie?
Nee, weil wir haben einfach gesehen, Leute, die, wenn man die in London oder in Großbritannien darauf anspricht, ja, aber es wurde gelogen, wie viele Milliarden für den Gesundheitssystem bereitgestellt werden könnte, wenn wir nicht EU-Mitglieder. Und ja, das stimmt nicht. Ja, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber es ist mir egal. Und das sieht man auch mit Trump. Wie viel hat er gelogen? Also ist es offensichtlich, sind wir in einer Post-Truth, also einer Post-Wahrheit-Ära. Also Leute sind inzwischen so verzweifelt, dass Wahrheit und Lüge denen vielleicht ja nebensächlich sind. Ich weiß nicht, wie man die so zurückgewinnen kann, aber Angst scheint mir einfach der Wurzel von allem. Und wenn man jemand so ängstlich ist, ich weiß nicht, wie man das umdrehen kann. Aber ich glaube, man soll auch nicht vergessen, also in beiden Ländern, es gibt immer noch sehr viele vernünftige Leute. Also wir reden immer nur von die Schall und Rauch produzieren. In Amerika, also an den Flughäfen wird immer noch abgefertigt. Also die Steuerberater oder die Grenzleute, das sind alle Leute, die ohne Geld jetzt arbeiten.
Aber sie haben,
haben ein hohes Pflichtbewusstsein. Und Regierungen überall es dauert immer länger, bis eine Regierung gebildet wird. Aber das Land funktioniert weiter, weil es sehr viele gemäßigte, vernünftige Leute gibt, die ihre Arbeit nachgehen, auch wenn sie nicht bezahlt werden. Und vielleicht sollen wir manchmal überlegen, dass es eine Mehrheit, immer noch eine Mehrheit von Vernünftigen, und die müssen wir behalten und vielleicht ein paar von den Ängstlichen zurückgewinnen.
Eine Nachricht haben wir jetzt auf dem Tisch, Derek Scully, die zeigt, Roboter sind auch nur Menschen. Roboter können auch entlassen werden. In Japan ist das jetzt passiert. Ein Hotel, das vor knapp 4 Jahren schon mal groß Schlagzeilen gemacht hatte, weil es sich fast nur noch mit Robotern um die Gäste kümmern wollte. Genau dieses Hotel hat jetzt die Hälfte dieser fast 250 Roboter aus dem Dienst genommen. Begründung, sie haben am Ende mehr Arbeit gemacht, als sie abgenommen haben und dabei auch noch die Gäste teilweise verärgert. Schön finde ich vielleicht ein Detail an dieser Geschichte bei der Frage, weil ich habe mich gefragt, wie haben Sie denn die Gäste verärgert? Wie kann denn so ein Roboter das tun? Der Hausroboter, der Zimmerroboter, den man hatte, der hatte beispielsweise Gäste, die nachts geschnarcht haben, aufgeweckt mit den Worten, Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Tja.
Ja, aber wir sind eigentlich längst alle in diesem Fall. Viele von meinen Freunden haben ja, ich weiß nicht, ob ich Markennamen erwähnen darf, aber von einem großen Versandhandel. Sie haben einen Artikel, der in der Ecke des Zimmers sitzt und man spricht es an. Ich sage den Namen Alexa und wir haben das längst. Also wir sind alle so japanische Roboterhotels geworden einigermaßen. Noch können sie nur die Lichter ausmachen und anmachen oder Weihnachtsmusik beim Geschenk einwickeln spielen, aber sie hören alles zu. Und ich glaube, sie werden mehr zuhören, wenn es im Schlafzimmer ist, als nur schnarchen. Und da muss man sich die Frage stellen, wo führt das hin? Aber offensichtlich, Leute bevorzugen Komfort über Privatsphäre. Und das ist ein sehr interessantes Moment. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Komfort dieser Roboter in Japan. Ich habe das nachgeschaut. Es hieß Henna Hotel. Es klingt eher wie ein Friseurladen. Und Aufregung trifft Komfort. Es gab mehr Aufregung als Komfort anscheinend in diesem Hotel. Aber ja, man muss sich Gedanken machen. Viele haben diese kleinen Dinge in der Ecke, ob es von Suchmaschinenunternehmen oder Versandhandelunternehmen. Und sind Sie damit einverstanden, dass alles aufgezeichnet und gespeichert wird, nur so, dass Sie ohne Fingern Ihre Lichter hoch und runter dimmen können?
Ohne da jetzt die kulturpessimistische Note reinzubringen.
Das ist meine Rolle, ja.
Ist das Ihr? Oh, cool, dankbar, dann bin ich der Futurist. Nein. Aber das Spannende ist ja, Sie sagen, Komfort schlägt im Zweifel, also die Bequemlichkeit, die wir uns damit versprechen, eben doch den Faktor, dass man sich darüber ärgert. Aber wir haben gerade viel über den Brexit gesprochen. Zentraler Slogan des Brexit, derjenigen, die den Brexit wollten, war Take Back Control. Und jetzt frage ich mich manchmal, ob das vielleicht auch sogar in diese Welt sich übertragen könnte, das ganz praktische Leben. Also, dass man auch langsam merkt, da werden Dinge übernommen, die man vielleicht sehr gerne selbst in der Hand hätte. Vielleicht jetzt im Hotel nur am Rande. Autonomes Fahren ist ein großes Thema, wo man sich fragt, wenn schon alles fremdbestimmt ist in meinem Leben, möchte ich dann eigentlich auch noch von einer Maschine gefahren werden oder möchte ich nicht selbst spüren, wenn ich das Gaspedal drücke, dass das auch eine direkte Auswirkung hat?
Ja, ich glaube, Sie haben da gerade eine Werbekampagne für die Autoindustrie, die sterbende Autoindustrie. Sie wollen einfach frei sein, frei von Technik. Also vielleicht ist das Ihre Möglichkeit, zurückzuschlagen gegen autonomes Fahren. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin kein Technik-Pessimist, also ich habe selber keinen Führerschein und inzwischen habe ich das Gefühl, es rentiert sich nicht mehr, weil in ein paar Jahren hoffentlich ist das so. Aber unser Premierminister hat interessanterweise am 30. Dezember eine Rede darüber gehalten.
Der irische Premierminister.
Der irische Premierminister, Leo Varadkar, hat einfach gesagt, ja, wir müssen einfach überlegen, einfach Weiterbilden, weil ja sogar Ärzte können inzwischen nicht mehr sicher sein, dass ein Roboter oder ein Computer ihre Arbeit machen können. 10% der Iren fahren für ihren Lohn und Brot, also Busfahrer, Taxifahrer. Was macht man mit diesen Leuten? Da könnte man 10% mehr potenzielle Trump-Wähler, 10% Brexit-Befürworter. Also wenn sie so zornig sind, dass ihre Perspektive weggenommen worden ist, der Politiker, der das für sich gewinnen kann, kann, ich glaube, die nächste Abschnitt der Demokratie für sich bestimmen.
Die entscheidende Frage, wie bei allen Fortschritten, ist es ein Fortschritt im Sinne des Menschen? Und zwar im weitesten Sinne und nicht nur in dem sehr kurzfristigen, ich kann einem Gerät was zurufen und das bestellt es dann direkt bei einem großen Versandhaus beispielsweise.
Ja, also in so einem Fall muss man sich fragen, also macht es mich glücklicher? Und ich glaube, wir haben einerseits Leute geben Macht ab, andererseits wir haben eine Rückbesinnung auf Werten. Also was macht mich glücklich? Also wird die neue Sendung von diesen nicht genannten Versandhandelsunternehmen, macht das mich wirklich glücklich oder habe ich ungefähr 15 Sekunden Glück? Es gab einen Film mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fritzen, genau zu diesem Thema über Weihnachten. Also dieser Konsum macht es uns glücklicher. Und dieser Versandhandel ist, Unternehmen ist nur so groß, solange wir konsumieren.
Eine Erkenntnis auf jeden Fall haben wir heute, Roboter können auch entlassen werden. Das können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen, Derek Scully. Und wenn Ihnen die AfD zu Recht sein sollte, dann müssen wir Ihnen heute sagen, es geht auch noch rechter. Der Aufbruch Deutscher Patrioten, kurz ADP, hat sich gegründet aus enttäuschten AfD-Mitgliedern. Der prominente Name dabei und der Betreiber des Projektes ist André Poggenburg, der frühere Landesfraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt. Der beschreibt, was das Ziel sein soll.
Wir werden einfach das Spektrum aufmachen. Die AfD kann sich jetzt sehr gelassen darum bemühen, die bürgerlich-konservative Wählerschaft zu aktivieren, so wie sie es ja gerne möchte. Wir werden die national-konservative Wählerschaft bemühen und aktivieren. Und im Landtag können wir dann kooperieren und haben eine konservative Mehrheit.
Sagt André Poggenburg, Gründer des Aufbruch Deutscher Patrioten. 6-9% hält er selbst für realistisch bei Wahlen in Ostdeutschland. Derek Scully ist weiter an meiner Seite, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Ist das realistisch?
Ja, also ich überrasche mich, dass es nicht schon eher passiert ist. Also ich würde das sehr so Aufbruch der deutschen Rechthaberei. Also in der AfD, man sieht alle mögliche Spektrum, aber ein Punkt, der fast allen verbindet, ist aus meiner Sicht diese Rechthaberei, dieses einfach, ich muss Recht haben. Und ich bin erstaunt, wenn sie zusammenkommen, dass sie irgendwann zu Entscheidungen kommen, weil wenn alle Recht haben wollen, es Kompromiss bilden, es ist sehr, sehr schwierig. Ja, was daraus wird, wissen wir noch nicht. Also er sagt, ja, die AfD im Osten soll da bürgerlich auftreten. Also aber meines Erachtens, die AfD im Osten war nur rechtsextrem. Also im Vergleichen zu, was man in Baden-Württemberg und anderswo hört, wie viel Prozent da mit gemäßigte Töne zu gewinnen ist, weiß ich nicht, weil man soll nicht vergessen, man hat auch Frauke Petry, hat auch da Hoffnung. Also die Politologen sagen, weder Frau Petry noch Herr Poppenburg können da wirklich was erwarten. Also sie müssen da Strukturen aufbauen. Ja. Das hat bei der AfD auch gedauert, egal wie radikal oder neu man möchte. Man muss mit der politischen Realität sich auseinandersetzen und das da braucht Strukturen. Und Biden haben das nicht, soweit ich sehen kann. Also wie sehr sie an Gefahr für die AfD sind, ist mir nicht so klar. Aber vielleicht können sie ein paar Prozentpunkte abziehen. Die Frage ist, wie die AfD darauf reagiert.
Ja, das ist wirklich die spannende Frage. Und da gibt es das eine Szenario, dass genau das der AfD helfen könnte, sich zu reinigen von all dem, was jetzt auch der Verfassungsschutz sehr vorsichtig unter Beobachtung stellen möchte. Also eine, ja, nationalkonservative Partei zu werden, eben rechts der Union, die da abzuholen, die im demokratischen Spektrum sich ein bisschen klareres konservatives Profil wünschten. Das wäre ja auch für die Demokratie insgesamt betrachtet eine ganz positive Entwicklung.
Ja, aber für die CDU in Dresden habe ich das Gefühl, sie haben Professor Patzel da reingeholt. Der hat einfach sehr interessante Analysen über die AfD-Wähler, hat einfach die nicht abgeschrieben. Wie viel hat einfach gesagt, okay, die sind Wähler und die sind wütend, warum? Sind sie noch zu gewinnen und wenn ja, wie? Und die CDU haben ihn jetzt geholt und er soll wahrscheinlich den beraten und ein Programm aufbauen. Und die CDU wird ganz locker sagen, ob sie AfD oder ADP wählen, also alle diese Buchstaben. Sie wissen, was sie da bekommen und sie wissen schon, was Sachsen für einen Schaden da, also allein von Tourismus. Also das ist, also ich schreibe immer sehr mit schwerem Herzen schlechte Nachrichten über Sachsen, weil es so viele tolle Leute, die so aufgeregt und so enttäuscht sind, wie ihr Land im Ausland vertreten wird oder dargestellt wird. Also ich glaube, für die bürgerlichen Parteien vielleicht ist das eine Chance, sich nicht nach unten ziehen zu lassen. Die AfD muss jetzt entscheiden. Lassen wir uns nach unten ziehen, machen wir eine zweite Keller hier in den politischen Diskurs auf, mit noch Verrohung der Sprachen. Das ist riskant und es kann sein, dass die AfD dann geteilte Meinung ist, wie sie darauf reagieren und das ist schön für die anderen Parteien.
Ja, oder es beschreibt eben einfach auch den Prozess, dass alle gerade sich in einen Wettbewerb begeben und das könnte natürlich auch die AfD anziehen, wenn sie jetzt die Konkurrenz von rechts bekommt, dass sie sagt, diese Flanke wollen wir dicht machen, genauso wie die CDU in Sachsen ja versucht, so tendenziell einen kleinen Schlenker auch ins rechtskonservative, rechtsnationale Milieu hineinzuwagen. Am Ende haben wir unterm Strich dann alle, die ein, zwei Schritte nach rechts gegangen sind.
Ja, also wie hat die AfD das so gesagt am Wahlabend da letzten Jahr, 2017, also ab jetzt wird gejagt.
Wir werden sie jagen, ja.
Und Herr Poppenburg möchte auch jagen gehen und ich hoffe, die haben alle ihr Jagdschein und jetzt können sie selber entscheiden, ob sie sich warm anziehen müssen.
Derek Scully, aber habe ich auch gerade richtig rausgehört, wenn weniger irische Touristen in der sächsischen Schweiz unterwegs sind und in Dresden, dann haben sie Schuld dran?
Nee, ich finde es absolut schade. Ich versuche das immer differenziert. Also viele Journalisten, also wir sind hier im Ostdeutschland und es gibt so viel Tolles. Auch in Sachsen-Anhalt wird immer so schlecht besprochen. Es gibt, für mich ist das teilweise die Wiege der deutschen Kultur. Es gibt so viele Schätzen da und wegen einer kleinen Partei, die leider immer größer wird, eine ganze Ecke Deutschlands abzuschreiben, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und ich mache weiterhin, soweit es geht, Propaganda für Ostdeutschland.
Das ist gut. Wie umgehen mit dieser AfD im Bundestag? Da gibt es eine wiederkehrende Frage im parlamentarischen Betrieb. Kriegt die AfD ganz selbstverständlich das, was ihr nach parlamentarischen Gepflogenheiten, ungeschriebenen Gesetzen und dergleichen zusteht? Große Diskussion um den Vizepräsidentenposten im Bundestag, der nach wie vor nicht besetzt ist. Es gibt aber jetzt auch einen anderen Fall, zum Beispiel die Frage, ob die AfD einen Vertreter entsenden soll in das Kuratorium der Stiftung des Holocaust-Denkmals in Berlin. Darüber sollte heute im Bundestag abgestimmt werden. Diese Abstimmung ist jetzt erneut verschoben worden. Die anderen Fraktionen tun sich einfach sehr schwer damit. Ist das falsch?
dass sie sich schwer damit tun? Oder?
Ja, genau. Und dass sie dann im Ergebnis letztendlich dieses sich damit schwer tun dazu führt, dass eben diese Posten nicht gewährt werden, nicht besetzt werden.
Ja, also man hat auch gesehen mit diesem Überfall in Bremen, man tut sich schwer und überall tun sie sich schwer. Damals, wer sollte als erstes im neuen Bundestag sprechen, haben sie sich schwer getan, dann haben sie die Regel geändert.
Ich weiß nicht, die Alterspräsidentenfrage,
genau. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das im Nachhinein so eine gute Idee ist, weil man muss das aus AfD-Sicht betrachten. Sie fühlen sich benachteiligt, sie sehen sich als Opfer einer Verschwörung von der Mehrheit der Gesellschaft oder die Altparteien, wie sie das sagen. Und alles, was man macht, um denen mehr Munition zu liefern für ihre Weltanschauung, dann wird das gleich zurückgeschossen. Und entweder gibt es eine Regel oder eine Gepflogenheit, dass man die reinlassen muss in diesem Holocaust-Stiftung, oder es gibt es nicht. Und ja, ich weiß, ich bin kein Deutscher, das ist leichter gesagt als getan. Wenn das meine Erbe wäre, Holocaust und Verantwortungsbewusstsein, Umgang mit dem Holocaust, würde ich vielleicht anders fühlen. Aber entweder sind sie eine gewählte Partei, die Rechten zustehen. Man hat das bis mit dem Parlamentsvize, ich weiß nicht, ob das Bundestagsvizepräsident, ob das, ich weiß inzwischen nicht, ob das gelöst ist.
Nein, aber
ist
nach wie vor nicht gelöst. Ja. Ich glaube auch, da stimme ich Ihnen zu an dem Punkt, an die, also erstmal an die, das radikal-demokratische Prinzip, was gelten muss für die einen, muss auch für die anderen gelten. Und wenn sie demokratisch im Parlament landen, demokratisch gewählt, dann sei es drum. Ich glaube zudem auch, dass es so etwas gibt wie eine zivilisierende Wirkung dieser Institution. Ich glaube, wenn jemand da sitzt, die AfD möchte Uwe Witt dort hineinschicken, das ist sowieso ein Mann der Mitte eher innerhalb der AfD, dass das positiv gedacht auch Auswirkungen auf den Diskurs auch in der AfD haben könnte. Wer da sitzt, der kann, glaube ich, danach nicht mehr vom Fliegenschiss sprechen in der deutschen Geschichte. Das ist zumindest meine Hoffnung. Mein Bedenken ist, wenn ich das sage, was auch Sie sagen, Demokratien und Demokraten müssen das ertragen. Aber wir haben ja nach wie vor Menschen, Opfer, Überlebende der Shoah, des Holocaust, die das sehen und die das beobachten müssen. Das ist in gewisser Weise der spezielle Fall, bei dem ich mich frage, kann man es möglicherweise noch etwas hinauszögern? Man hat bei vielen anderen, als die Grünen ins Parlament kamen oder die PDS aufkamen, hat man auch zum Teil über 10 Jahre das verzögert. Vielleicht könnte man im Interesse dieser Menschen, die sich das anschauen müssen, das einfach noch ein bisschen hinauszögern.
Ja, vielleicht, aber das durchaus. Also die Menschenwürde dieser Menschen soll nicht in den letzten Jahren irgendwie erschüttert werden durch sowas. Aber das hätte man alles längst überlegen können. Das ist, was ich nicht mag. Also wenn man kurz vor dem Torschuss, also der Tor vergrößert oder verkleinert wird, also das ist kein Fußballspiel. Und die AfD sitzt seit 2017 da im Bundestag. Also diese Sachen kann man auch längst, aber wenn man versucht, immer wenn irgendwas ihnen zusteht, oh nee, das kriegen sie auch nicht, diese Bonbon nicht und diese Bonbon nicht. Das macht die AfD stärker. Wenn man das möchte, dass die AfD stärker wird, dann bitte schön weitermachen. Ich möchte nicht Prinzipienreiterei. Ich weiß, man muss pragmatisch handeln, aber diese Holocaust-Stiftung ist nicht neu. Und diese anderen Sachen auch nicht, Ältestenrat und so weiter. Aber das ist keiner im Bundestag, die sich Gedanken macht, was möchten wir, wenn diesen Fall der Falle eintritt. Das ist, was ich schade finde, weil sonst liefert man einfach diese Opfer, also Opfermythos AfD. Wir werden einfach unfair behandelt. Und dann diese Kaskaden der Unwahrheiten im Internet. Aber in diesem Fall ist es eine Kaskade der Wahrheit. Also sie werden sagen, wir werden benachteiligt und das stimmt. Mhm. Und dann hat man den Salat und muss man entscheiden. Aber Sie sagen, das Holocaust ist was Besonderes in Deutschland. Das habe ich auch gesagt. Es ist leicht für mich als Außensteher, das zu sagen. Aber vielleicht soll man nicht mit Emotionen 5 vor 12 entscheiden, sondern am Anfang einer Legislaturperiode. Was kommt in den letzten 4 Jahren, die wir zu beachten haben? Und nicht einfach so pragmatisch. Das ist ein recht irischer Umgang mit der Demokratie. Es kommt mir bekannt vor, ich kenne das nur nicht aus Deutschland.
Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin, auf dem Sprung übrigens nach Dublin, da fahren Sie heute hin.
Absolut.
Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Ich danke für Ihren Besuch hier heute bei mir im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe zu danken.
Mein Name ist Corbinian Frenzel.